Gut, heute kommen wir zu dem letzten Grundlagenthema, und zwar die Auferstehung der Toten und die Entrückung hat man das letzte Mal. Und heute geht es um das letzte Gericht. Ja. So. Und wir hatten ja gelesen in Hebräer 9, 27, dass zwei Ereignisse auf jeden Menschen warten. Und das erste ist die Auferstehung, und da haben wir uns letztes Mal ausführlich drüber unterhalten, über die erste, zweite Auferstehung. Und selig ist der, der bei der ersten Auferstehung dran teilhat. Und dann steht in Hebräer 9, 27, es ist gesetzt, dem Menschen einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So, das heißt, es gibt nach dem Tod, gibt es ein Gericht für jeden Menschen. Genauso wie es eine Auferstehung für jeden Menschen gibt. Und über dieses Thema wollen wir uns heute mal unterhalten. Und ich gebe mal einen kurzen Abriss, stichpunktartig vor, wie wir heute Abend vorgehen werden. Ist vielleicht mal gut, man hat das mal so einen Plan drin, über was wir heute sprechen werden. Und zwar, und dann gehen wir ins Detail. Erstens werden wir uns darüber unterhalten, wer richtet denn uns überhaupt oder die Menschen? Arzt ist Gott. Aber wenn wir aus dem Wort Gottes noch mal tiefer reingehen, dann wie erfolgt das Gericht Gottes? Dann gab es schon mal historische Gerichte und Gerichte, die auf uns warten, in der Ewigkeit liegen. Dann werden wir uns mit dem Gericht beschäftigen, was uns als Christen betrifft. Das ist für uns relevant, der Richterstuhl Christi. Und dann werden wir uns auch damit beschäftigen, was vor dem großen weißen Thron, das letzte Gericht eigentlich, was dort passiert. So, und das ist so der grobe Ablauf von diesem Thema heute Abend. Und jetzt fangen wir mal an, wir gehen jetzt wirklich ins Detail rein. Seid gesegnet mit viel Aufmerksamkeit und Mitschreibfähigkeit, weil wir heute den Beamer nicht zur Verfügung haben. Ich versuche dort langsam die Bibelstellen anzusorgen und es ist wichtig, sich mit diesem Thema dann auch zu Hause noch zu beschäftigen. So, jetzt beginnen wir. Wer richtet uns denn eigentlich? Wer richtet die Menschen? Und der erste Vers dazu, Hebräer 12, Vers 23, das ist die Stelle über das neue Jerusalem. Und dort steht geschrieben, wir kommen zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle. Hebräer 12, Vers 23. Das heißt, Gott selbst ist der Richter über alle und er wird auch hier als der Richter bezeichnet im himmlischen Jerusalem. Interessant, steht jetzt nicht hier Gott der Vater oder eine andere Bezeichnung von ihm, Gott der Schöpfer, sondern Gott der Richter über alle. Das halten wir mal fest. Gott ist der Richter über alle Menschen. Jetzt gehen wir in, was sagt Jesus selbst dazu? In Johannes 5, Vers 22. Johannes 5, Vers 22 sagt Jesus, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also wir hatten gesagt, Gott ist der Richter über alle. Dann sagt Jesus, der Vater richtet niemand. Also Gott hat die höchste Gerichtsinstanz. Dann gibt Gott, der Vater, diese Gerichtsbarkeit, diese Autorität, die Menschen zu richten, gibt er dem Sohn, nämlich Jesus. Damit alle den Sohn Jesus ehren, wie sie den Vater ehren. Das ist wie ein guter Vater, der seinem reifen Sohn dann das Werkzeug in die Hand gibt und sagt, jetzt bist du dran. Und er steht dann mehr im Hintergrund und überwacht das Ganze. Das heißt, Jesus wird derjenige sein, der alle Menschen richtet. Gott ist mit dabei, aber hat dieses Gericht Jesus übergeben. Was macht Jesus? Er richtet ja nicht von sich aus, sondern er hat einen klaren Maßstab, nach dem er alle Menschen richten wird. Und das sagt er schon in Johannes 12, Vers 48. Sagt er uns das? Johannes 12, Vers 48. Wer mich verwirft, sagt Jesus, und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Und so haben wir diesen Zusammenhang. Gott ist der Richter über alle. Er hat dieses Gericht Jesus, dem Sohn, übergeben. Und Jesus wird nicht von sich selbst aus die Menschen richten, sondern gemäß des Wortes Gottes. Das Wort Gottes, sagt Jesus, das ich geredet habe, das wird die Menschen, die dieses Wort abgelehnt haben, oder beziehungsweise alle Menschen, richten am letzten Tag. Also das ist dieses ewige Gericht dann für jeden Menschen. Gott, der Vater, übergibt das Gericht dem Sohn und der Sohn richtet gemäß dem Wort Gottes und dieses Wort kommt wieder vom Vater hervor. Also so haben wir diese Einheit wieder hergestellt. Und das bedeutet auch für uns heute, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen, weil nach dem Maßstab des Wortes Gottes wird jeder Mensch gerichtet. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt über, das Gericht Gottes. Wie wird denn das aussehen? Welche Grundkriterien hat das Gericht, was Jesus dann ausübt? Und dann werden wir uns jetzt mal vier Punkte anschauen. Wie geht denn das eigentlich? Oder welche Charakteristiken hat das Gericht Gottes? Erstens, das Gericht Gottes ist immer der Wahrheit entsprechend. Also wenn Jesus ein Gerichtsurteil spricht, wird es immer der Wahrheit entsprechen, so wie es im Leben dieses Menschen gewesen ist. Das heißt, kein Mensch kann dann hinstehen und kann sagen, nee Gott, bei mir war das aber nicht so. Also ich sehe das ja ein bisschen anders. Das heißt, du stehst vor dem ewigen Richter, er ist die Wahrheit und du wirst mit der vollkommenen Wahrheit über dein Leben konfrontiert, wenn du vor ihm stehst, und zwar jeder Mensch. Und jeder muss dann sagen, ja, so war's. Die Bibelstelle dazu, Römer 2, Vers 2. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Also das Gericht Gottes ist der Wahrheit entsprechend. Der zweite Punkt, das Gericht Gottes beurteilt unsere Werke und unsere Taten. Römer 2, Vers 6. Gott wird jedem vergelten nach seinen Werken. Werken ist etwas, was man tut. Römer 2, Vers 6. Gott wird jedem vergelten nach seinen Werken. 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk eines jeden Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Das heißt, Gott richtet ohne Ansehen der Person das Werk, die Taten eines jeden einzelnen Menschen. Jetzt schauen wir hinter in der Offenbarung. Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Das beschreibt jetzt schon hier, wo wir dann ins Detail noch reingehen, diesen großen weißen Thron. Ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Das heißt, jeder Mensch hat in der himmlischen Bibliothek ein Buch, wo alle Taten drinstehen, die er getan hat, und zwar in seinem gesamten Leben, bis er diese Erde verlassen hat. Werden diese Bücher aufgetan und es wird entweder vorgelesen oder, wie wir das beim Theo gehört haben, erscheint dann ein großer Bildschirm und das Leben läuft dort ab wie ein Film und jeder sieht das dann mit. Und dort wird das Leben eines Menschen offenbar und gemäß der Werke wird dann ein Gerichtsurteil gesprochen. Jetzt geht es nochmal um die Gemeinde, Offenbarung 22, Vers 12. Und da sagt Jesus selbst: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und hier spricht Jesus von der Entrückung. Wenn er seine Gemeinde holt, bringt er Lohn mit. Und er wird einem jeden vergelten, wie sein Werk gewesen ist. Und da kommen wir noch ins Detail. So, jetzt steht hier Werke und Taten, aber die Taten sind nicht nur äußere Handlungen, sondern eine Tat beginnt ja im Herzen. Ja, bevor ich etwas tue, habe ich einen Gedanken im Herzen und der wird dann zur Tat. Es umfasst auch die tiefsten Gedanken, die Regung und Motive des Herzens. Und so beurteilt Gott, wenn wir mal bei diesem Bildschirm bleiben und von Werken sprechen, beurteilt er auch unsere innere Haltung, unsere Motive, unsere Gedankenregung des Herzens, bevor es zu dieser Tat geworden ist. Das heißt, du hast dort den Gedanken im Herzen und dann die Tat. Also das inbegriffen und darüber wird ein Urteil gefällt von Gott. Er sieht immer das ganze Bild. Und Jesus selbst hat es uns schon so gesagt, und zwar in Matthäus 15, Vers 18 bis 20. Matthäus 15, 18 bis 20. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Das heißt, Jesus beschreibt hier den Sitz unserer Taten, unserer Werke, und zwar das Herz. Aus den Herzen kommen die Gedanken hervor, die dann in eine Tat münden. Also beurteilt Gott das Herz eines Menschen, wenn er die Taten sieht. So, Ähnliches sagt Jesus nochmal in Matthäus 12. Warum bloß etwas zurückblättern? Matthäus 12, Vers 34 bis 37. Und dort sagt er zu den Pharisäern: Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Und jetzt spricht Jesus im Vers 36 den Tag des Gerichts an für jeden Menschen. Und heute geht es um dieses Thema Gericht. Und da sagt er im Vers 36: Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. So nimmt Jesus als der Menschensohn, wir haben gesagt, dass er richten wird, gibt er uns hier im Vers 36 und 37 schon eine Vorausschau auf den Tag des Gerichts. Und er sagt, diese Dinge kommen, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Es kommt aus dem Herzen hervor. Und hier spricht er nicht nur die Gedanken des Herzens an, die Taten, sondern hier spricht er die Worte an. Und er sagt: Ich sage euch aber, dass die Menschen ab Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Manche Übersetzungen sagen sogar verdammt werden. So, das bedeutet, dass Gott die Werke richtet, die Herzensregung, die Gedanken, wo dieses Werk entstanden ist im Herzen, und er richtet nicht nur unsere Gedanken, sondern er richtet auch unsere Worte. Und beides, die Werke und die Worte, haben eine Quelle, nämlich das Herz. Die Gedanken. Bevor ich ein Wort ausspreche, habe ich erst einen Gedanken. So, auch unsere Worte kommen dann in der Ewigkeit mal hervor, und zwar jedes unnütze Wort, was wir geredet haben in unseren 80 Jahren oder 85, oder wie alt wir werden, erscheinen, wenn wir nicht Buße getan haben, das Blut Jesus das nicht weggewaschen hat, dann werden all diese Worte dann mal auftauchen und wir müssen uns dafür verantworten. Das heißt, Worte, die wir auch gesprochen haben, wo kein Mensch sie gehört hat. So, die erscheinen dann bei Gott, ist alles notiert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch um Vergebung bitten, dass Jesus uns reinigt und uns alle unnützen Worte vergibt. Denn wie schnell rutscht mal ein unbedachtes Wort heraus? So, und dass diese Worte dann nicht mal auf unserem Leinwand oder Bildschirm erscheinen, ist es wichtig, sich täglich von diesen Dingen reinigen zu lassen. Ich fasse nochmal zusammen. Unsere Werke, unsere Worte, die Herzensgedanken werden gerichtet und noch etwas. Und zwar, dass das nochmal aufzeigt, dass Gott wirklich ins Verborgene schaut. Alles, was sich im Verborgenen abspielt. Manche Dinge, die sich in unseren Herzen abspielen als Gedanken, die weder ausgesprochen werden, noch zu einem Gedanken und einer Tat werden. Das heißt, Gott beurteilt auch die Regungen unseres Herzens, die nicht zu einem Wort und nicht zu einem Werk geworden sind. Römer 2, Vers 16. Römer 2, Vers 16. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Römer 2, Vers 16. Es gibt einen Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium, sagt Paulus. Das ist eine interessante Stelle. Das heißt, Gott richtet das Verborgene eines Menschen und Paulus sagt, diese Aussage des Gerichts gehört zu meinem Evangelium. Und Evangelium ist zu Deutsch gute Botschaft von Jesus Christus. Interessant, heute wird es eine Evangeliumsbotschaft, hast du das schon mal gehört? Dass wenn das Evangelium gepredigt wurde, dass dieser Evangelist dann auch das Gericht mit anspricht, dass Gott eines Tages das Verborgene des Menschen richtet. Hast du das schon mal gehört? Kaum. Aber das war das Evangelium, das Paulus der Apostel gepredigt hat, das Jesus Christus selbst ihm gegeben hat. Er hat es von keinem anderen Apostel gelernt, sondern Jesus hat es ihm gegeben. Und deshalb hat Jesus ihm auch schon die Vorausschau gegeben, spricht die Leute an, wenn sie sich zu mir bekehren, dass sie Vergebung ihrer Sünden haben, Freiheit von der Knechtschaft der Sünde, dass sie rein sind am Tag des Gerichts, denn ich werde eines Tages das Verborgene des Menschen richten und nur das Blut von Jesus kann das Herz reinigen und sein neues Herz geben und es reinigen. Das gehört zur guten Botschaft dazu. So, 1. Korinther 4, Vers 5. Haben wir wieder unseren lieben Paulus, spricht er das ähnlich an, 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis dass der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Jetzt hast du wieder diesen super positiven Aspekt dabei, dass Gott das Verborgene eines Menschen, hier spricht der Christen an, richtet. Deswegen sollten wir uns einander auch nicht richten und verurteilen. Beurteilen, auch nicht richten, verurteilen. Beurteilen ist geboten, aber nicht richten, verurteilen. Weil Gott das Verborgene ans Licht ziehen wird, wenn Jesus kommt und die Absichten der Herzen werden offenbar. Das heißt, Gott richtet das Verborgene in unseren Herzen einerseits, wenn er Regungen in unseren Herzen sieht, die ihm nicht wohlgefällig sind, empfängt man da ein Urteil. Andererseits, wenn er Regungen im Verborgenen unseres Herzens wahrnimmt, die gut sind, die seinem Willen entsprechen, bekommst du auch dafür Lohn, was in deinem Herzen vor sich geht. Das ist die gute Seite. Steht hier. Dann wird das Verborgene im Menschen Lohn erhalten. Jedem wird das Lohn, der Lohn von Gott zuteil werden. So, und wer bringt das Verborgene im Herzen eigentlich jetzt in uns hervor? Wer bringt das ans Licht oder wer kann das unterscheiden? Und dafür hat Gott uns das Wort Gottes gegeben. Das ist eine Aufgabe des Wortes Gottes, uns das offenbar zu machen, was sich in unserem Herzen an verborgenen Dingen befindet. Und so lesen wir in Hebräer 4, Vers 12 und 13, diese bekannte Stelle, die wir alle auswendig kennen, weil es die Wirksamkeit des zweischneidigen Schwertes des Wortes Gottes beschreibt. Und hier steht Hebräer 4, Vers 12 und 13, das Wort Gottes, was wir vor uns oder in unseren Händen haben, geoffenbart durch den Heiligen Geist, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als Geist, sowohl Mark auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Regung unseres Herzens. Oder Gedanken und Gesinnung unseres Herzens. Das heißt, das Wort Gottes ist schon ein Richter der Gedanken und Regung unseres Herzens. Es schneidet dort so tief hinein und macht uns offenbar, sind die Gedanken und Regung unseres Herzens Gott wohlgefällig oder nicht. Ich finde es total super, weil Jesus sagt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über und aus dem Herzen kommen hervor die unreinen Dinge, nämlich böse Gedanken, Diebstahl, Ehebruch, und so weiter. Und das Wort Gottes, das schneidet richtig, nicht nur auf unseren Verstand, sondern es reicht richtig tief hinein in unser Herz und es fängt an, dort drin zu überführen und zu trennen, was Gott wohlgefällig ist und was nicht. Und ihr Lieben, das brauchen wir ganz neu wieder. Für uns persönlich, aber auch für die Welt draußen. Und das ist zu Pfingsten passiert. Als Petrus dort die erste Predigt in der Kraft des Heiligen Geistes gehalten hat, vor diesen vielen Menschen, wo sich 3000 bekehrt haben, drang es ihnen wie ein Schwert durch das Herz. Und die 3000 Juden, die dort zusammengekommen sind, aufgrund des Schabbutfestes, aus den Nationen, die schrien oder sie riefen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das heißt, durch die Predigt von dem Petrus drang das Wort Gottes in ihr Herz, schnitt es durch und machte die Regung des Herzens offenbar und zeigte ihnen, dass sie in den Augen eines heiligen und gerechten Gottes nicht bestehen können, sondern dass die Regung und Gedanken ihres Herzens finster und dunkel und böse waren. Und das bringt die Überführung des Wortes Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Vers 13, denn kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und was wir, er spricht hier Christen an, und was uns betrifft, ist es immer noch hier, dieser Richterstuhl Christi, wo wir alle eines Tages erscheinen müssen oder werden. Und es ist vor Jesus, vor Gott, nichts verborgen. Alles ist enthüllt von den verborgenen Dingen, Regung unseres Herzens, bis hin zu unseren Gedanken, unseren Worten und Taten. Es wird alles vor unserem Schöpfer enthüllt und offenbar aufgedeckt vor seinen Augen und dann müssen wir dort Rechenschaft ablegen. Das heißt, das Gericht Gottes, das ist der Wahrheit entsprechend und die Wahrheit geht tief rein und wird offenbar aufgedeckt. So, der dritte Maßstab des Gerichtes Gottes, und das ist super, dass Gott so ist, nicht so wie die weltlichen Gerichte. Gott hat kein Ansehen der Person. Also du kannst nicht hinstellen und kannst sagen, Gott, ich bin so lange mit dir unterwegs, bei mir muss mein Auge zudrücken. Du kannst auch nicht sagen, bin geistlicher Leiter und ich habe so und so viel auch dir gedient. Bei mir musste ich schon mal ein bisschen was durchgehen lassen. Oder ich hatte so eine schlechte Kindheit und Herr, das kannst du mal nur einiges entschuldigen. Nein, Gott richtet ohne Ansehen der Person. Römer 2, Vers 11. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Also Gott ist nicht zu bestechen. Gott ist nicht korrupt. Und das ist auch gut. Gott ist wahrhaftig, es liegt alles offenbar und Gott lässt sich nicht beeindrucken von der Person eines Menschen. 1. Petrus 1,17, die Stelle hatte ich vorhin in einem anderen Zusammenhang schon mal gelesen, aber jetzt mit diesem. 1. Petrus 1,17, wenn ihr den als Vater anruft, wir sagen ja, aber Vater, aber lieber Vater, ne? In Jesus durch den Heiligen Geist der Sohnschaft, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk eines jeden Einzelnen. Das heißt, der Abba-Vater, den wir lieben, den wir anbeten, der uns liebt, er wird genauso ohne Ansehen der Person jeden richten, nach dem Werk eines jeden Einzelnen. Und dann noch eine interessante Stelle, so ein Zitat aus dieser Schriftstelle verwenden wir oft, aber ich lese mal im Zusammenhang, und zwar 1. Samuel 16, Vers 7. 1. Samuel 16, Vers 7. Und dort wurde der Samuel ausgesandt, um den nächsten König nach Saul zu suchen, zu salben und einzusetzen. Und dann standen doch die ganzen Söhne von diesem Isai, standen der Reihe nach, von der Größe her, standen die wieder ohrgepfeifen da. Und seiner 7 Söhne. Und Gott sagt zu Samuel, Vers 7. Der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen. Das ist der Eliab, also der Älteste gewesen. Noch auf seinen hohen Wuchs, denn er war sehr stattlich in seinem Körperbau. Dann sagt Gott, denn ich habe ihn verworfen. Schaue nicht auf das Äußere, schaue nicht auf seine stattliche Gestalt, sei nicht beeindruckt von dem Äußeren dieses Menschen, denn ich habe ihn verworfen, sagt Gott zu Samuel. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das ist so, wie Gott sieht. Er richtet nicht nach dem Äußeren eines Menschen. Das ist gut, weil Gott beurteilt einen Menschen nicht nach seinem Geschlecht, nicht nach seiner Rasse, nicht nach seiner äußeren Erscheinung, sondern immer nach dem Zustand seines Herzens. Deswegen hat er diesen Eliab, der so, eigentlich würde er einen guten König hergeben, von seiner Statur. David war kleiner und schmächtiger gewesen, aber auf der anderen Seite, in der Kraft Gottes, hat er den Löwen an Bord gezupft und eben mit der Keule eins draufgegeben und von den Schafen vertrieben und den Bär genauso behandelt. Und das kannst du nur unter Kraft Gottes tun. So. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz eines jeden Menschen an. Darauf sollten wir Wert legen. Und dann kennt euch die Stelle, die wir auch schon oft erwähnt haben, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Passt hier richtig gut rein. So, und der vierte Maßstab, nach dem Gott richtet, ist, Gott beurteilt und richtet einen Menschen immer nach dem Maß seiner Erkenntnis. Das heißt, jeder Mensch hat ein gewisses Maß, jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Gottes Erkenntnis und Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Und nach dem Maß der Erkenntnis, das er hat und wie er es umgesetzt hat, wird er auch beurteilt. Darum hat Jesus gesagt, wer hat, also beziehungsweise von dem wird umso mehr gefordert. So, da gucken wir rein, Römer 2, Vers 12. Römer 2, das ganze Kapitel da, es geht euch ein ganz Stück um das Thema. Römer 2, Vers 12. Dort schreibt Paulus, alle nämlich, die ohne das Gesetz, also das, was die Juden hatten, gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Das heißt, die gesündigt haben und hatten kein Gesetz, werden nach dem Maß der Erkenntnis beurteilt. Und die Juden empfangen ein höheres Urteil, ein schärferes Urteil von Gott, weil sie hatten ja das Gesetz. Die hatten ja die 10 Gebote und insgesamt 613 Gesetze. So. Und sie hatten die Erkenntnis Gottes in einem sehr hohen Maß. Also werden sie in einen anderen Maßstab von Gott gerichtet, wie sie mit diesen Geboten oder Gesetzen umgegangen sind. So, das Vers 14, 15, wird es weitgehend ist und das beschreibt das nochmal ganz genau, wie dann auch die Heiden gerichtet werden. So, und jetzt haben wir gesagt, die Juden werden nach dem Maß des Gesetzes beurteilt. Was ist mit den ganzen Heiden, die das Gesetz nicht haben? Sie werden nach dem Maß der Gotteserkenntnis, was jeder Mensch hat, beurteilt. Und das lesen wir in Römer 1, Vers 20 oder Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken, Nachsinn wahrgenommen, sodass kein Mensch eine Entschuldigung hat. Das heißt, Gott hat jedem Menschen durch das Wahrnehmen der Schöpfungswerke ein gewisses Maß an Gottes Erkenntnis gegeben. Und dieses Maß wurde durch Darwin, durch die Evolutionstheorie zerstört. In den Gedanken und Herzen derer, die das auch glauben. Das war eine grundlegende Absicht des Teufels durch diesen Mann, Charles Darwin, dem er diese Evolutionstheorie eindiktroniert, er hat es von Dämonen erhalten, hat es am Ende seines Lebens nochmal widerrufen, was viele nicht wahrhaben wollen, aber er hat noch Buße getan auf seinem Sterbebett. So. Und das nimmt dem Menschen diese Grundgotteserkenntnis. Weil Gott kann, ein Schöpfer wird wahrgenommen an der Schöpfung. So, und so hat kein Mensch, wie es hier steht, eine Entschuldigung. Dann Matthäus 11, Vers 20 bis 24. Hier geht es nochmal um das jüdische Volk, die zur Zeit von Jesus lebten und die hatten eine sehr hohe Gotteserkenntnis, denn Gott selbst war in seinem Sohn in ihrer Mitte, wirkte Zeichen und Wunder, sprach die Worte Gottes zu ihnen. Und dadurch hatten sie ein sehr, sehr hohes Maß an Gotteserkenntnis, höher als wie die Juden, die vor ihnen gelebt haben. Und zu ihnen oder über sie spricht Jesus in Matthäus 11, Vers 20 bis 24. Da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen er die meisten seiner Wundertaten getan hat, weil sie nicht Buße getan hatten. Und er sagt, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Jesus schaut voraus, dass er eines Tages richten wird. Und zwar die Juden, die zu seiner Zeit gelebt haben, die ihn abgelehnt haben, obwohl er die Liebe des Vaters pur zu ihnen war. Sie alle geheilt, alle befreit, Zeichen und Wunder geschahen, Wohltaten für das ganze Volk Israel, Brotvermehrung, alles und das Reich Gottes verkündigt. Und sie haben ihn abgelehnt. So lesen wir auch hier raus, dass Zeichen und Wunder ein Ziel haben, nämlich die Person zu heilen, zu befreien, aber nicht, und diese Person und alle, die es sehen, durch diese Güte und Liebe Gottes zur Umkehr zu bringen. Die Güte Gottes bringt den Menschen zur Umkehr. Das ist ein Ziel der Zeichen und Wunder. Hier steht das, er fing an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren. Das sind alles Städte in der Nähe vom See Genezareth, die ihr auch in den Evangelien nachlesen könnt. Sie sahen seine Wunder, nahmen es wahr, taten aber nicht Buße. Sie wurden nicht überführt von ihren Sünden durch die Güte und Liebe ihres Jahwe, das Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sie erwählt hat als ein heiliges Volk. Und dann steht hier, dass Jesus auch am Tag des Gerichts ein Urteil sprechen wird über die Bewohner von Tyrus und Sidon, also den Heiden. Er greift das schon voraus. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist. Warum? Weil das die Heimatstadt von Jesus war. Und ich muss sagen, Kapernaum, dort fühle ich mich auch am wohlsten in Israel. Wir sitzen oft unten am See auf der Bank und einfach die Gegenwart Gottes dort vorne auf dem See schauen und die Bibelstellen lesen. Dort unten fühle ich mich am wohlsten. Man muss die ganzen Touristen hier noch ausblenden und dann ist es richtig gut. Und das war die Heimatstadt von Jesus. Deswegen, die du bis zum Himmel erhöht wurdest, weil der Menschensohn seine Wohnung genommen hatte und die meiste Zeit in Kapernaum verbracht hat. Also, wo er gedient hat, ne? Wenn man von Nazareth mal absieht. Du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es wird er noch heutzutage stehen. Das sind krasse Aussagen. Doch ich sage euch, es wird im Land von Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Das heißt, es werden an diesem Gerichtstag, wenn Jesus richtet, die Leute, die zur Zeit von Jesus, die mit ihm dort in diesem Dorf Kapernaum gelebt haben, werden vor diesem Gerichtsthron erscheinen und gleichzeitig oder nacheinander dann auch die Leute von Sodom und Gomorra. Und die Juden werden denken, oh, wir sind Juden, ne? Und wir müssen doch auch einen Anteil haben am Reich Gottes. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr habt mich abgelehnt. Ich habe hier die meisten Wunder getan. Ich habe unter euch gewohnt. Ihr habt nicht Buße getan. Ihr habt euch daran gewöhnt. Es war für euch normal. Und ich werde den Leuten von Sodom und Gomorra ein erträglicheres Gericht aussprechen am Tag des Gerichts als euch. Wir sind bei dem Grundsatz nach dem Maß der Erkenntnis. Sie hatten die meiste Zeit den Sohn Gottes vor sich, haben ihn erlebt. Und es sind so viele Wunder, und er ging zurück nach Kapernaum, und er war in Kapernaum, und er in Kapernaum, und er ging als erstes in die Synagoge in Kapernaum. Und das ist auch ein richtig guter Ort. Wir sitzen auf der Seite hier auf die Steine, weil die Grundsteine von der Synagoge in Kapernaum sind noch aus der Zeit von Jesus. Das ist noch dieses dunkle Lavagestein und dann haben die Byzantiner dann diese Kalksteine draufgesetzt. Aber dort einfach drin sitzen und das einfach mal wahrnehmen. Teilweise habe ich ein Stück gespürt, diese Befreiungssalbung, ja? Weil dort Jesus deinen ersten Dämon ausgetrieben hat. Der hat dort gepredigt und dann hat sich ein Dämon manifestiert. Und dort geschah die erste Demonstration der Kraft Gottes in Kapernaum. Und die haben diese befreiende Kraft Gottes erlebt und doch nicht Buße getan. Und wir müssen auch aufpassen, wenn Zeichen und Wunder geschehen, Gott wird es noch mehr machen, dass wir in einer Haltung bleiben der Dankbarkeit, dass wir nicht sagen, Ostern nochmal. Ne? Sondern dass es auch bei uns die Güte Gottes Umkehr bewirkt und Dankbarkeit. So, und von diesen Städten Korazin und Bethsaida und Kapernaum steht heute nichts mehr. Also Korazin, da hast du bei Ausgrabungsstätten, aber die Stadt gibt es nicht mehr. Bethsaida genauso. Da streiten sich noch drum, ob sie unten am See war oder weiter oben. Und von Kapernaum hast du auch nicht, außer ein paar Ruinen auch nichts mehr. Da ist keine Stadt, das ist nur ein Kloster und das war's. Also, waren schon krasse Aussagen von Jesus. Also nach dem Maß der Erkenntnis. So, Jakobus 3, Vers 1, bloß damit ihr es mal gehört habt, das betrifft jetzt geistliche Leiter. Jakobus 3, Vers 1, werdet nicht in großer Zahl Lehrer des Wortes Gottes, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Das heißt, geistliche Leiter, die das Wort Gottes predigen, werden ein viel strengeres Urteil erwarten dürfen vom Herrn, als wie jemand, der das Wort Gottes hört. Und das war auch die Stelle, die Jesus dem Theo gesagt hat, wo er dort viele geistliche Leiter in der Hölle gesehen hat, wo er gefragt hat, warum sind die hier? Jesus hat gesagt, diese Stelle, Jakobus 3, Vers 1, und sie haben nur die Hälfte meines Wortes gepredigt, das, was dem Menschen gefallen hat, und die andere Hälfte haben sie weggelassen. Deswegen haben sie ein viel strengeres, schärferes Urteil empfangen. Das heißt jetzt nicht, dass keiner mehr hier predigt, ne? Aber das ist ein hoher Anspruch, das selbst zu leben, bevor man spricht. So, und wenn man jetzt mal unsere Nation reinschaut, Deutschland, das Land der Reformation, wo das Wort Gottes einen Durchbruch erlebt hat, nämlich in die deutsche Sprache und die Errettung durch Glauben und Gnade, das erste Mal verkündigt wurde und in die ganze Welt ausging. Das heißt, wir haben ein hohes Maß an Erkenntnis in der deutschen Nation, in unserem Erbe. Und Gott wird die Deutschen anders, jeden Deutschen, anders beurteilen, als wie jemand, der im Amazonasgebiet noch im Dschungel lebt. Weil für jeden Deutschen ist die Bibel zugänglich. Das Wort Gottes. Er kann sich die Erkenntnis aus dem Wort Gottes holen. Bibeln sind in jeder Form verfügbar und nicht mal so teuer. So. Und deswegen wird die gesamte deutsche Nation, die auch den Namen christlich irgendwo auch in bestimmten Kreisen führt, nach einem viel höheren Maß von Gott gerichtet werden, als wie jemand, der diese Erkenntnis, diese Verfügbarkeit des Wortes Gottes nicht hat. Es ist immer noch dieser Aspekt, Maßstab nach dem Maß der Erkenntnis. So, jetzt kommen wir weiter. Es gab historische Gerichte und es gibt ewige Gerichte. Und die historischen Gerichte, die wir aus der Bibel her kennen, die geben uns ein Stück einen Einblick, wie Gott Sünde sieht und wie er sie richten wird. Und diese historischen Gerichte sind erstmal das, was mit Israel geschehen ist. Das haben wir jetzt schon mehrmals betont, der Götzendienst. Und die Abkehr von den Geboten Gottes in Israel hat harte Gerichte hervorgebracht, sodass bis zum heutigen Tag es immer noch versprengte Stämme Israels gibt, die seit 721 vor Christus in die Verbannung geführt wurden. Also es ist schon lange her. Es sind noch nicht, lange nicht alle Stämme wieder zurückgekehrt. Alle 12. Es gibt immer noch welche, die versprengt sind unter den Nationen. An dem Tag, wenn Jesus zurückkommt, werden die aus den Nationen gesammelt werden. So, aber das war das Gericht über Israel, über ihren Götzendienst. Der Tempel wurde zweimal zerstört und das Volk aus dem Land getrieben. So, das ist die historischen Gerichte über Israel. Aber das, was jetzt noch in den Nationen geschehen ist, wo Gott ein Beispiel gesetzt hat, ein Vorbild, wie er richten wird, das steht in 2. Petrus 2, Vers 4 bis 9. Und ich lese aber bloß den Vers 5 und 6. Das restliche könnt ihr zu Hause lesen. Da habt ihr den Zusammenhang. Der Vers 4 spricht von den gefallenen Engeln, die zur Zeit von Noah auf diesen Hermon runterkamen und dann diese Nephilim hervorgebracht haben. Wie Gott sie gerichtet hat, die befinden sich jetzt nicht irgendwo in der Hölle oder sonst wo, sondern sie sind schon im Abgrund und gefesselt seit knapp 6000 Jahren. So. Aber was jetzt die historischen Gerichte auf der Welt betrifft, Vers 5. Und wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, also seine Familie, waren 8 Leute, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Das heißt, die Sintflut war ein historisches Gericht, was die ganze Welt, damalige Welt betroffen hat, außer 8 Personen, nämlich Noah und seine Familie, war ein Beispiel. Und genauso wie dieses Gericht, dieses punktuelle auf Sodom und Gomorra, womit Gott die Gottlosen warnt durch dieses Beispiel. Also diese eingeäscherten Steine da in dieser Wüste am Toten Meer sprechen heute noch diese Sprache der Warnung, wie Gott mit Sünde umgeht. Weil am Ende, was das Feuer vom Himmel gefallen ist auf Sodom und Gomorra, das ist ein Vorbild, was alle erleiden werden, die in Sünde beharren, in Gottlosigkeit. Die werden die Ewigkeit im Feuer verbringen müssen. So, und jetzt wollen wir uns aber nicht auf die historischen, die ein Beispiel waren, sondern auf die ewigen Gerichte. Da wollen wir jetzt darauf eingehen. Und wie gesagt, Hebräer 9, 27 sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und so habe ich das ja vorhin an der Tafel schon angeschrieben habe, gibt es 4 verschiedene Gerichtsschauplätze, die in der Zukunft noch liegen. Und davon sind 2 Gerichte, die in der Ewigkeit stattfinden für Menschen, die nicht mehr auf dieser Erde leben, die aus ihrem Körper raus sind. So. Und das erste Gericht, was in der Ewigkeit stattfinden wird für jeden Christen, das ist der Richterstuhl Christi. Das hat etwas mit der Entrückung der ersten Auferstehung zu tun. Und da geht es nicht darum, das werden wir nochmal speziell anschauen, weil es uns betrifft, und da geht es nicht darum, um Errettung oder Verdammnis, sondern vor dem Richterstuhl Christi, wenn dein Bildschirm dort auftaucht oder die Bücher geöffnet werden, geht es darum, dass wir als Christen Lohn empfangen. Das heißt, unsere Werke bekommen Lohn. Jesus sagt, ich komme bald und mein Lohn mit mir um einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. An diesen Gedanken müssen wir uns erstmal gewöhnen, weil Gott lässt sich nicht schenken. Gott belohnt unsere Werke, Gott belohnt unsere Gedanken, Gott belohnt unsere Regung des Herzens und Gott belohnt unsere Worte. Wir hatten am Anfang gesagt, was alles gerichtet wird. Und das erscheint in seiner Komplexität. Und du stehst dann vor dem Richterstuhl Christi ganz allein. Der Bildschirm geht auf und Jesus spricht ein Gerichtsurteil in dem Sinne, dass er dir den Lohn zuteilt, der dir für alle Ewigkeit gegeben wird. Da gehen wir noch ins Detail. So. Und jetzt der nächste, das hat was mit der ersten Auferstehung zu tun. Und der nächste Gerichtsschauplatz in der Ewigkeit, der noch weit vor uns liegt, am Ende, wo dann Himmel und Erde vergehen, das ist dieser große weiße Thron, wo die zweite Auferstehung stattfindet, wo alle Menschen, die dann in diesen 1000 Jahren und davor gestorben sind, vor Gott erscheinen werden, vor dem großen weißen Thron. Das heißt, zwischen dem Richterstuhl Christi und dem großen weißen Thron liegen diese 1000 Jahre des Friedensreiches dazwischen. Und bei diesem großen weißen Thron geht es nicht um Lohn, sondern da geht es um Errettung. Wer am Buch des Lebens geschrieben steht, geht in den Himmel. Und wer nicht drin steht, in den Feuersee. Da geht es um Errettung und Verdammnis. Gehen wir auch noch ins Detail. Aber in der Zwischenzeit, zwischen diesen zwei ewigen Gerichtsschauplätzen, werden noch zwei Gerichte, die uns die Bibel beschreibt, über lebende Menschen auf dieser Erde ergehen. Überlebende. Und das erste ist das Gericht über das Volk Israel während der 3,5 Jahre. Ja, die 70. Jahrwoche von Daniel, in der Mitte, was wir am Sonntag auch hatten, wird das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt und der Bund wird abgeschafft. Er macht den Bund schwer, schafft das tägliche Opfer ab und das wird nochmal eine sehr, sehr schwere Zeit für Israel werden. Noch viel heftiger als wie der Holocaust bei Hitler. Und wenn Jesus dann sichtbar wiederkommt, hier bei der Entrückung, ja, der Pfeil, die Gemeinde wird in den Himmel entrückt. Jesus kommt nicht auf die Erde runter. Die Gemeinde wird zu ihm entrückt in die Wolken. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Und hier kommt Jesus dann nach den 3,5 Jahren zurück auf die Erde, sichtbar. Und dort wird er sich auf den Thron setzen in Jerusalem und wird alle Überleben, die das ganze Desaster überlebt haben, alle Nationen vor seinem Thron versammeln und wird die Nationen der Erde richten und wird sie aufteilen in zwei Kategorien, in die, die 1000 Jahre mit Christus und der Gemeinde in Israel verleben dürfen und die, die dann schon in einen anderen Ort gehen. Also Jesus wird die Menschen teilen in Schafe und Böcke, so wie das geschrieben steht. So, das wohlgemerkt, wenn wir über das letzte Gericht sprechen, das liegt vor uns. Die ewigen Gerichte, der Richterstuhl Christi für die Gläubigen, der große weiße Thron für alle anderen, Erstauferstehung, zweite Auferstehung, das Gericht über Israel, das Gericht über die Nationen, die dann noch in das 1000-Jahr-Reich mit rein können oder nicht. So, und am Ende finden wir Himmel, Feuersee und das ist der zweite Tod. Eigentlich nochmal, die das letzte Mal dabei waren, eigentlich vieles Wiederholung, aber jetzt nochmal in Punkt auf Gericht mal dargestellt. So, jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Richterstuhl Christi. Das betrifft ja uns, das wird jetzt interessant. Und da beginnen wir mal mit Römer 14, Vers 10 und 12. Dort spricht Paulus über den Richterstuhl Christi. Römer 14, Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Wir alle, jeder Christ muss vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen. Und Vers 12, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das heißt, du kannst dort niemanden mit dazu nehmen, keinen Verteidiger, keinen Rechtsanwalt, sondern du stehst dort ganz allein vor Jesus. Also jeder Christ hat eine Privataudienz vor dem Richterstuhl Christi. Das wird dir eingeräumt. Also Jesus macht das nicht schon. Komm, stellt euch mal in einer Reihe auf. Nee. Du hast das Vorrecht. Vers 12. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott, in diesem Fall Jesus, Rechenschaft geben. Und das, ihr Lieben, liegt vor uns. Und meines Erachtens nach nicht allzu weit in der Zukunft. So, der nächste Vers dazu. 2. Korinther 5, Vers 10. Dort spricht Paulus wieder über den Richterstuhl Christi. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Also wir müssen dort erscheinen. Darum habe ich gesagt, das ist ein Termin, an dem kein Christ vorbeikommt. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er im Leib, also auf der Erde gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das heißt, der Richterstuhl Christi ist in der Ewigkeit, du bist dann nicht mehr an deinem Körper. Dann geht es bei diesem Gericht nicht um Verdammnis, sondern um Belohnung. Um das nochmal klar herauszustellen, Johannes 3, Vers 18, wo Jesus selbst sagt, Johannes 3, 18, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen oder eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Das heißt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, in dem Sinne, da wird nicht verdammt. Das ist eine super Botschaft, denn das ist das Beste, was uns passieren kann, weil da geht es um Lohn. Und Römer 8, Vers 1, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Wohlgemerkt, die in Christus sind, das heißt die wiedergeborenen Christen, die in Christus hinein von Neuem geboren worden sind. Für die gibt es keine Verdammnis mehr, wenn sie in Jesus Christus auch bleiben. So, hier geht es um Lohn. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wie schaut das aus? Wie kann das, was passiert uns da? Und wie beurteilt Gott unsere Werke, unsere Taten, unsere Worte, unsere Regen unseres Herzens? 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Und das gehen wir jetzt mal durch, und weil das uns auch betrifft. Und hier sagt Paulus, ich wiederhole nochmal, 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, wer gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das heißt, wir bauen alle auf dem Fundament von Jesus Christus auf. Er ist das Fundament, er ist der Grund. Wenn aber jemand auf diesen Grund, auf Christus und nicht auf den Menschen, auf Christus, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen. Nämlich der Tag, wo wir vor dem Richterstuhl Christi persönlich offenbar werden. Wird dieser Tag, wird es erweisen und beweisen und zeigen, wie unsere Werke auf der Erde gewesen sind. Weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, Paulus hat von Jesus die klare Offenbarung bekommen und er teilt es uns hier schon mit. Wie sieht das aus? Wie wird das ablaufen, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen? Wir hatten gesagt, dass unser Bildschirm dann aufgeht, unser ganzes Leben dann abläuft, was wir am Leib getan haben. Und unsere Werke, das heißt die verborgenen Dinge unseres Herzens, unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Taten, kommen zusammen als ein Paket. Jesus fasst das alles zusammen. Und es wird eingeteilt in 6 Kategorien, die er sinnbildlich nimmt, nämlich Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh. Und dieses Paket erscheint dann auf diesem Tisch oder irgendwo da bei Jesus. Und dann geht Feuer von Jesus aus. Und was übrig bleibt, dafür bekommen wir Lohn. Dieses Werk wird durch das Feuer, der Tag wird es durchs Feuer offenbaren. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er selbst Schaden erleiden. Aber er wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, dieser Christ, wo alles verbrutzelt, ja, und wir können hier sehen, dass 50% der Werke dem Feuer nicht standhalten werden, schon nach unserem physikalischen Verständnis her. Ne, weil Holz, Heu oder Stroh wird dem Feuer nicht standhalten können, wird verbrennen. So, und wessen Werk Holz, Heu oder Stroh ist, der wird Schaden erleiden, das heißt, er empfängt keinen Lohn, aber er geht nicht verloren. Offenbarung 1, Vers 14 beschreibt Jesus, wie er ausschaut. Und diesem Jesus wirst du begegnen und er wird auf seinem Richterstuhl sitzen und er wird genauso aussehen, wie Johannes, der Jünger, ihn gesehen hat. In Offenbarung 1, Vers 14 beschreibt uns Jesus, seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und wer das schon mal gesehen hat, ich kann mich an Patrick Fontaine erinnern, an den französischen Heilungsevangelist, der an einer Blutvergiftung gestorben ist, 25 Minuten im Himmel waren, wir zurückkamen. Und er hat Jesus gesehen und das war schon ein paar Jahre her, wo wir ihn getroffen haben. Und er hat gesagt, dieser Anblick von den Augen von Jesus, ich kann den nicht vergessen. Da ist so tief reingebrannt, diese Feueraugen von Jesus sind einerseits totale Liebe und andererseits totales Verzerrt. Es ist wie ein Laser. Du wirst durchgelasert, bei dir bleibt nichts, du kannst nichts verborgen. Die sind auch voller Heiligkeit und das hat er manchmal auch ehrfurchtsgebieten, beides in diesen Augen. Und er hat das erlebt, wo er oben war. Er hatte viele Zeichen und Wunder gewirkt, wo wir noch träumen. Das sind Gliedmaßen nachgewachsen, Beine, Arme in seinen Veranstaltungen. Viele Leute haben sich bekehrt und es ist nichts übrig geblieben. Diese Feueraugen von Jesus haben sein Werk durchgescannt. Da war er immer noch voller Ehrfurcht, wenn er vor diesen Augen von Jesus gesprochen hat. Und wir erwarten das alle mal erleben. Und er sagte, ich habe so viele Menschen zu Jesus geführt, so viele Zeichen und Wunder. Und da hat Jesus gesagt, dieses Werk ist für mich Holz, Heu oder Stroh, weil du stolz geworden bist. Du hast den Ruhm der Menschen für dich genommen. Dabei war ich derjenige, der dir Menschen geheilt hat. Du hast den Ruhm, die Anerkennung von den Leuten genossen. Du bist stolz geworden und hast es für dich verbucht. Deswegen hast du deinen Lohn schon erhalten. Und bei mir gibt es dafür nichts. Und dann hat Jesus ihm gezeigt, wie viele Werke er noch für Dienste und Berufung er noch für ihn hatte. Und er ist aus verschiedenen Gründen dort nicht reingegangen. Jesus hat ihm noch vieles gezeigt. Das hatte ich für dein Leben noch vor. Und dafür hättest du reichlich Lohn bekommen. Aber du hast es nicht ergriffen, mich nicht gesucht. Und ja, deswegen blieb für ihn nichts übrig. So, das war mal eine Begebenheit, der das schon mal erlebt hat. Und wir werden das auch erleben. Deswegen ist es wichtig, jetzt schon mal drüber nachzudenken, wie diene ich Jesus, damit meine Werke Bestand haben in der Feuerprobe. Und wenn man das mal vergleicht, sind Gold, Silber und Edelsteine im Gegensatz zu Holz, Heu oder Stroh etwas, was Qualität hat und eine geringe Menge. Und Holz, Heu oder Stroh kommt in großen Mengen vor, aber hat keine bleibende Qualität. Also Gott geht es nicht um die Menge in erster Linie, sondern Gott geht es immer um die Qualität. Und es ist besser, am Ende dieser Feuerprobe bleibt ein Häufchen geläutertes Gold, Silber oder Edelsteine übrig, als wie ein Riesenhaufen, ein Strohballen da drauf kommt und es bleibt nichts mehr übrig, außer ein Haufen Asche. Gott geht es nach dem Prinzip Qualität vor Quantität. Das heißt nicht, dass Gold nicht auch in größeren Mengen vorkommen kann, aber aus Gottes Prinzip, er schaut das Herz in Qualität vor Quantität. So, jetzt drei Merkmale, wie Gott dann auch richtet und wie das zu Gold, Silber und Edelstein auch kommt, unsere Werke, unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Regungen des Herzens. Erstens, Gott beurteilt das Herz. Gott beurteilt, und das hat was mit Qualität zu tun. Wenn die Herzensmotive vor Gott nicht in Ordnung sind, wir haben das vor uns gelesen bei David, Gott schaut das Herz an, nicht das Äußere, dann kannst du daraus hervorbringen auch gute Dinge, auch gute geistliche Dinge, und du kannst angesehen sein bei den Menschen, aber bei Gott bekommst du keinen Lohn. Weil das Motiv nicht stimmt. Ist das Motiv zu unserer eigenen Ehre, zur Befriedigung unseres Egos, weil wir noch so stark mit Ablehnungen zu tun haben, weil wir die Anerkennung von Menschen brauchen. Und es gibt eine ganze Reihe von geistlichen Leitern, die echt nicht frei sind von Ablehnungsgeistern und so weiter und die ihren Posten dazu nutzen, um die Anerkennung von Menschen zu ziehen, die sie als Kind nicht erhalten haben von ihrem Vater. Es gibt ganz viele. Und deswegen werde frei von Ablehnung, von Anerkennung von Menschen, um dir Ehre zu ziehen, sondern tu alles, was du tust, egal ob es gesehen wird oder nicht, zur Ehre des Herrn, in Demut zur Ehre des Herrn und zu seiner Verherrlichung. Dass unser Leben ihn verherrlicht, so wie Jesus gelebt hat. Alles, was er tat, war zur Verherrlichung des Vaters. Jesus tat nie etwas, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, um sich selbst zu promoten. Da hat sich auch noch zurückgezogen. Sondern um sich selbst in Anerkennung zu suchen. Also er hat immer gesagt, alles, was ich tue, zur Ehre, zur Verherrlichung des Vaters. Und Jesus, unser Vorbild, er war die Demut in Person. Also Stolz, Anerkennung suchen von Menschen, Menschengefälligkeit sind Dinge, die, egal was du im Geistlichen tust, welchen Dienst auch immer, kannst du alles da reinsetzen, bringen dir, bestehen diese Feuerprobe nicht. Aber Demut und Verherrlichung Gottes ist wie Gold, Silber und Edelstein aus einer Liebesbeziehung zu ihm. Das zweite ist Gehorsam aus Liebe heraus. Tue ich etwas, weil ich aus Gehorsam Gott gegenüber, weil ich ihn liebe, oder mache ich das gezwungenermaßen, weil es halt so sein muss? Diene ich dem Herrn mit Freuden oder diene ich dem Herrn, weil es halt so sein muss? Das ist ein großer Unterschied. Das Werk, daraus hervorkommen, mag dasselbe sein. Aber wenn ich aus einer gesetzlichen Haltung heraus tue, einer Lustlosigkeit, Gott nicht in Freude zu dienen, verbrennt das, egal was wir dann tun. Aber wenn wir es tun aus einer Haltung von einer liebevollen, freudvollen inneren Haltung des Gehorsams Gott gegenüber, kommt Silber, Gold und Edelsteine hervor. Dienen wir ihm nach seinem Wort, nach seinen Prinzipien, was er sagt, oder machen wir uns unsere eigene Form der Gottesverehrung und versehen das mit frommen Ausdrücken? Wie viel haben wir schon gemacht? Und wir bilden unser eigenes Gottesbild zusammen, machen etwas und dann muss es der Herr noch segnen. Versehen das mit so frommen Ausdrücken. Das ist das Herz und das ist das, was ich jetzt mal angesprochen hatte, dieser religiöse Geist, der dafür sorgt, dass du musst was machen für Gott, damit Lohn hervor oder wie immer, Gott zu gefallen. Aber wenn es mit der falschen Herzenshaltung getan wird, nämlich wenn die Lippen etwas sprechen oder die Hände etwas tun, denn das Herz ist nicht damit verbunden, ne? Dann hat es vor Gott keinen Wert. Das hält der Feuerprobe nicht stand. Das Herz muss vollkommen in Übereinstimmung sein mit dem, was wir sprechen, was wir tun. Und dann kommt Gold, Silber oder Edelsteine. Deswegen brauchen wir echt Freiheit von diesen religiösen Mächten, die uns in eine Form hineinbringen in Rituale und Traditionen ohne den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist nicht da ist, ist auch keine Liebe da oder kein Gehorsam aus Liebe. So, und der dritte Punkt. Kannst du mal aufmachen. Aus welcher Kraft, Gott beurteilt immer, aus welcher Kraft heraus tun wir die Werke? Tun wir diese Werke aus unserem alten Fleisch, aus unserer eigenen Kraft, oder tun wir es aus der Kraft, die Gott zur Verfügung stellt, nämlich den Heiligen Geist? So, die Bibelstelle dazu, 1. Petrus 4, Vers 11. Denn Gott beurteilt unsere Werke, tun wir es aus uns oder aus dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Er ist der Helfer. Und er ist auch die Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, euch kommt. 1. Petrus 4, Vers 11. Ich finde das eine befreiende Botschaft, weil wir brauchen es immer nur mehr dem Heiligen Geist ausliefern und seine Kraft in Anspruch nehmen, die eigene zurück, sagen, Heiliger Geist, wirke du durch mich. Und was der Heilige Geist durch mich wirkt, und ich gebe dann Gott auch noch die Ehre dafür, bewirkt im Himmel für uns, jeden, der das so tut, wie Gott es beschreibt, Gold, Silber und edle Steine. Aus dem Heiligen Geist heraus. So wie Jesus ging umher in der Kraft des Heiligen Geistes und heilte alle, die vom Teufel überwältigt wurden. Jesus diente im Heiligen Geist. Und so hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben, und er schaut auch drauf, dass wir im Heiligen Geist dienen und genau dafür bekommen wir Lohn. Wenn wir es aus unserer eigenen Kraft heraus tun, ist das Holz, Heu oder Stroh, weil das Fleisch Gott nicht gefallen kann. 1. Petrus 4, Vers 11, wenn jemand redet, also sei es predigen, sei es ein Wort Ermutigung weitergeben, Kinderdienst, Selbstkinderdienst, alles, wenn jemand redet, ein Gebet spricht. Alles, was du redest, ging um die Beurteilung der Worte. So rede er es als Aussprüche Gottes. Nämlich, was Gott durch den Heiligen Geist dir gibt und du aussprichst. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier geht es um das, was wir reden. Und aus welcher Kraft wir heraus dienen. Und da kannst du alles einsetzen. Ob du jemandem Gutes tust, ob du Essen kochst, ob du putzt oder Rasen mähst oder Lobpreis singst oder predigst oder Gebete sprichst. Welchen Dienst du immer, Musical spielst. Tu es aus der Kraft heraus, die Gott dir durch den Heiligen Geist darreicht, damit Gott verherrlicht wird. Wir sind wie Gefäße, durch die das durchfließt, damit Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Und das sind die Werke, die Gold, Silber und Edelsteine im Himmel hervorbringen. Weil du diesen Kreislauf hast, du bist abhängig, selig sind die geistig arm sind, denn ihr gehört das Himmelreich. Du sagst Gott, ich weiß es nicht, bitte gib mir deine Kraft, deine Befähigung. Du empfängst diese Kraft. Geh auf die Knie, wenn du, ich mache das immer, wenn ich, bevor ich rede, gib mir das, sonst also geht das nicht. So, und dann hinterher gehe ich da raus und werfe mich auf den Boden und danke dem Herrn. So. Natürlich musst du das Herz neu beinstehen, das darf nicht zum Ritual werden, aber mach das zu deinem Herzens- und äußeren Haltungsgewohnheit. Bitte den Herrn und danke dem Herrn, damit durch die Kraft, die du empfängst und was du weitergibst, Gott verherrlicht wird. Egal, was du auch tust, und dafür wird dir reichlich Lohn zuteil und diene dem Herrn mit Freuden. So, dann bloß zum, könnt ihr euch nur aufschreiben, gehen wir jetzt nicht tiefer rein, Lukas 19, 11 bis 27, das kennt ihr alle, dort geht es um die anvertrauten Talente. Das heißt, dir ist viel Gnade in Christus anvertraut und Gott wird dann am Tag der Abrechnung von dir etwas fordern. Und da ist es doch besser, man setzt seine Talente ein, seine Gaben, die Gott jedem Einzelnen gegeben hat, als wie, dass man sie verbuddelt. Ja? Ihr kennt das, deswegen nur diese Schriftstellen dazu. Lukas 19, 11 bis 27 steht das von diesen anvertrauten Kunden. Und jetzt nochmal zur Ermutigung dazu, den Vers vorher aus 1. Petrus 4, den nehmen wir jetzt den Vers 10, den Vers 11 hatten wir schon. Und dort ermutigt Petrus jeden aus der Gemeinde, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, aus guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das heißt, jeder hat von Gott durch den Heiligen Geist eine Gnadengabe erhalten. Jeder. Und damit sollst du erstmal in der Gemeinde einander dienen oder in der Familie. Und damit setzt du die Gabe ein und da bringt dein Talent wieder noch eins hervor. Oder deine 5 Talente, die du erhalten hast, wieder 5 Talente. Also setz es ein, gebrauche es und Gott gibt mehr. Verbuddle deine Talente nicht, sondern dient einander. Und das bringt Lohn. Was ist der Unterschied zwischen dem dritten Knecht, der das verbuddelt hat, und dem, dessen Werke Holz, Heu oder Stroh sind? Da gibt es einen großen Unterschied. Weil der Knecht, der seine guten Gaben vergraben hat und nicht eingesetzt hat während des Erbenlebens, der hat es vergraben. Hat es nicht eingesetzt. Aber der, dessen Werke Holz, Heu oder Stroh hervorgebracht haben, der hat wenigstens etwas getan. So, und wenn du das vergräbst, deine Gnadengaben, dann sagt Jakobus, also einfach so weiterleben wie vorneweg, der Glaube ohne Werke ist tot. Dann beurteilt Gott auch noch die Dinge, die wir unterlassen, also Unterlassungssünde, Jakobus 4, Vers 17. Jakobus 4, Vers 17. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und Jesus sagt uns nochmal in Lukas 12, Vers 47. Lukas, der erste war Jakobus 4, 17, 47. Lukas 12, 47. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. In diesem Zusammenhang spricht Jesus, dass man im Himmel auch Schläge, also wie eine Strafe erhält vor seinem Richterstuhl. Vers 48 geht dann nochmal ins Ding nochmal ein, auf dieses Thema. Und zwar für alle, die den Willen des Herrn kannten und sich nicht bereit gehalten haben und nicht nach seinem Willen getan haben. Gut, dass man diese Stellen auch mal mit erwähnt, weil da spricht man kaum drüber, ne? Schläge im Himmel, aber Jesus spricht davon. Und so wollen wir das ganze Wort Gottes nehmen und nicht etwas weglassen. Das jetzt werde ich noch mal kurz als Einschub geben, könnt ihr euch aufschreiben. Matthäus 13, 40 bis 43 und 49 und 50. Matthäus 13, 40, 43, 49 und 50. Das mache ich aus Zeitgründen nur als Stichpunkt. Das heißt, bevor die wahren Christen vor den Richterstuhl gestellt werden, werden vorher die Heuchler entfernt. Also dort steht, dass am Ende der Zeit Jesus seine Engel aussendet und die Heuchler, die Böses tun, aus seinem Reich, das heißt aus seiner Gemeinde, entfernen. Und an einer anderen Stelle schreibt Jesus, dass er die Spreu vom Weizen trennt. Das heißt, dann gibt es eine Trennung im sogenannten Leib Jesu. Alle, die auf das Evangelium positiv reagiert haben, nennt man den Leib Jesu. Und da gibt es welche, die Buße getan haben, die echt sind, oder die Heuchler. Und manche kann man nicht unterscheiden. Aber Jesus schaut das Herz an. Und bevor es zu diesem Richterstuhl geht, werden die Heuchler entfernt. Das heißt, die Spreu wird vom Weizen getrennt. Und was mit der Spreu geschieht, wissen wir ja, ins Feuer geworfen. So, der Richterstuhl Christi, wann komme ich denn dahin? Und zwar ist der Richterstuhl Christi erstmal, wie ich es ja angezeigt habe, für die, die bei der Entrückung dabei sind. Das heißt, wenn du entrückt wirst, kommst du erstmal vor den Richterstuhl Christi. Dann empfängst du deinen Lohn und dann geht's zum Hochzeitsmahl. Das Wort sagt uns das ganz klar. Jeder muss vor den Richterstuhl Christi gestellt werden, wenn er in die andere Seite rüberwechselt. Also bei der Entrückung geht es erstmal, wie Jesus gesagt hat, ich komme bald, mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, wie meine Werke sind. So bezieht er die Entrückung und das Austeilen des Lohnes auf einen Zeitpunkt. Richterstuhl Christi, Entrückung, Lohn, danach die Hochzeit. So, dann betrifft das die ganze erste Auferstehung und das sind auch die dabei, die dann am Ende dieser 3,5 Jahre auferstehen werden. Hat man das letzte Mal gesagt, die enthauptet wurden, die dann lebendig werden, die werden dann ebenso, bevor sie mit Christus regieren, erst vor seinem Richterstuhl gestellt werden, den Lohn empfangen. Was ist Lohn? Was du für Aufgaben bekommst hier im 1000-Jahr-Reich in der Regierung von Jesus zum Beispiel. So, aber dann der Richterstuhl Christi geht noch viel eher los. Und zwar, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist und jeder Gläubige, der von da an gestorben ist, wird, wenn er aus seinem Körper rausgeht, wenn er stirbt, von den Engeln, von den Heiligen in den Himmel getragen und dort wird er vor den Richterstuhl Christi gestellt und empfängt dort seinen Lohn. Bei der Entrückung sind nur die dabei, die dann entrückt werden. Die anderen haben das alles schon erhalten. So, das Gericht über Israel. Ich nenne euch die Bibelstellen jetzt nur aus Zeitgründen. Jeremia 30, Vers 7. Wie gesagt, es ist ein Gericht über Lebende. Und Israel wird seine schwerste Zeit hier durchmachen. Das beschreibt uns Daniel 12, 1, dass es eine Drangsal sein wird in 1 und 2, Daniel 12, 1 und 2, eine Drangsal sein wird in Israel, wie es noch nie gegeben hat. Daniel 12, 1 und 2, Jeremia 30, 7, was ich am Anfang sagte, bezeichnet das als den Tag der Trübsal Jakobs. Und als dritte Stelle noch Sacharja 13, 8 und 9. Dort beschreibt uns der Prophet Zacharja 13, 8 und 9, beschreibt er uns, dass ein Drittel von der zu dieser Zeit lebenden Bevölkerung Israels oder der Juden in Israel, nicht der Bevölkerung, der Araber noch, der Juden in Israel, ein Drittel wird das Ganze überleben. Und dieses Drittel wird dann nochmal geläutert, wird gereinigt, damit es mit Christus hier 1000 Jahre regiert. Es würde jetzt zu weit führen, was mit Israel jetzt hier passiert, wenn Jesus kommt. Sie werden angenommen und die werden dann mit Jesus regieren. Aber die gehen durch eine echte Prüfung hindurch, dass nur ein Drittel dort das Ganze überlebt. Laut dieser Stelle, Zacharja 13, 8 und 9. So, und dann kommen wir zum nächsten Ereignis. Das ist das Gericht über die Nationen. Wenn Jesus kommt, auf dem Thron Davids sitzt in Jerusalem, wird er alle Nationen vor seinem Thron versammeln. Wieder, das ist ein Gericht über die Überlebenden der Gerichte, die in Offenbarung beschrieben sind, die dann noch auf der Erde sich befinden. Und das Ganze findet ihr in Matthäus 25. Könnt ihr alles in Ruhe nachlesen. Matthäus 25. Vers 31 bis 46 wird uns dieses Gericht über die Heidennationen, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, ausführlich beschrieben. Ich sage es nochmal, Matthäus 25, 31 bis 46. Ich lese nur den Vers 31 jetzt mal und 32 am Anfang. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle seine heiligen Engel mit ihm, wenn er sichtbar wiederkommt, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und dann wird er sie richten, und zwar nach dem Maß, wie sie mit seinen geringsten Brüdern, sprich Juden und Christen, umgegangen sind während der Zeit der Bedrängnis. Weil Christenverfolgung haben wir schon, die wird noch intensiviert. Und hier während der 3,5 Jahre wird es ähnlich sein, also noch krasser wie der Holocaust. Und wir wissen ja, dass viele sogenannte Gerechte aus den Nationen, die in Israel hoch geehrt werden, gibt es direkt eine Tafel, ein Verzeichnis für die Gerechten aus den Nationen, die Juden geholfen versteckt haben während der Zeit des Zweiten Weltkrieges. So. Und das ist ein Stück ein Vorläufer von dem, was vor diesem Thron erscheinen, passieren wird, wenn Jesus die Nationen richtet, und zwar was sie den geringsten seiner Brüder getan haben während dieser 3,5 Jahre. Das heißt, wie sie Juden und Christen da behandelt haben. Die Christen, die da noch da sind, und die Juden. So. Und nach dem Maß, je nachdem, können sie rein oder halt nicht ins 1000-Jahr-Reich, wo Jesus herrscht. Das heißt, Jesus wird hier das Volk Israel reinigen, läutern, durch Gerichtsfeuer gehen lassen, bevor es hier rein kann, ins 1000-Jahr-Reich. Und die Nationen, die das überleben, kann nicht einfach alles rein. Weil es ein Friedensreich, wo Jesus herrscht, und da werden die Nationen genauso gereinigt, geläutert, gerichtet, dass sie dann in den 1000 Jahren mit Christus hier unten auf der Erde leben. So, und zuvor ist die Gemeinde durch den Richterstuhl gegangen. Also es geht alles durch Reinigung, Läuterung, bevor es dann in das Gute reingeht. Das heißt, Gott will alles Rebellische, alles Üble, alles Stolze, alles aus seiner Gemeinde entfernen, aus Israel und aus den Nationen. So, und in diesem Zusammenhang, Gericht über die Nationen, ist es wichtig, auch weiterhin für Deutschland zu beten, dass wir als deutsche Nation ein gutes und noch besseres wertendes Verhältnis zu Israel haben, weil das wird uns zum Segen dienen und allen Deutschen. So, und das Letzte ist der große weiße Thron, und das hatten wir bei der zweiten Auferstehung letztens schon behandelt, Offenbarung 20, 11 bis 15. Und das ist da hinten tatsächlich das Ende der Welt. Das ganz da hinten nach den 1000 Jahren gibt es diese jetzige. Ich sah einen großen weißen Thron, Vers 11, und den, der darauf saß, und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Es wurde kein Platz für sie gefunden. Das heißt, Offenbarung 20, 11, hier gibt es dann keinen Himmel und Erde mehr, wie wir es jetzt kennen. Es gibt dann den großen weißen Thron, und ich sah die Toten, Vers 12, kleine und große vor Gott stehen. Es wurden Bücher geöffnet, ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Und dann werden alle anderen Toten gerichtet, die aus den Nationen, ja, und Juden, die bis dahin noch nicht gerichtet wurden, die werden dort mit dabei sein und die gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Und der Tod wird seine Toten rausgeben überall. Und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen, und das ist der zweite Tod. Das heißt, das ist das allerletzte Gericht. Deswegen nennt man das Gericht vor dem großen weißen Thron das Endgericht, das letzte Gericht. Und wo jeder Mensch dann erscheinen wird, erst auferstehen und vor Gott erscheinen wird, sein Gerichtsurteil empfängt und entweder in den Himmel noch reinkommt, ins Neue Jerusalem, in den Himmel, oder dann den zweiten Tod erleidet. Der Feuersee. Der erste, der drin sein wird, ist der falsche Prophet und der Antichrist. Die werden 1000 Jahre allein dort drin sein. Offenbarung 19, Vers 20 steht das. Offenbarung 20, 10, die kommen hier. Kommt in den Feuersee, sind die einzigsten Bewohner. Der Antichrist, der falsche Prophet, ganz allein. 1000 Jahre. Nach den 1000 Jahren kommt Satan dazu. Offenbarung 20, Vers 10, der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier, also der Antichrist, ist und der falsche Prophet. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist gut, solche Stellen immer mal laut zu proklamieren. Erinnert den Teufel dran, was sein Ende ist. Erinnere ihn schon mal dran. Lies die Stellen aus Offenbarung. Proklamiere das laut. Offenbarung 19, 20, 21. Lest es laut vor. Es ist wichtig, ihn daran zu erinnern. Da kommt er dazu. Dann in Vers 14, Offenbarung 20, Vers 14, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Das heißt, der Tod, das ist ein satanischer Engelsfürst, ein sehr ranghoher, wird in den Feuersee geworfen. Und der Hades, Sheol, das ist der, der über das Totenreich die Macht hat, ein ranghoher satanischer Engelsfürst. Sie landen dann als Nächster dort drin. Der falsche Prophet und der Antichrist sind die Ersten. Satan kommt dazu, Tod und Hades kommt dazu. Dann kommen sämtliche Dämonen, auch diese, die gefallenen Göttersöhne, die festgebunden sind im Abgrund, die kommen dort dazu. Alles aus dem Reich der Finsternis. Darum haben diese Legionen Dämonen in dem Gerasener zu Jesus gesagt, bist du schon gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Bitte schicke uns in die Schweine. Sie wussten, Jesus durfte sie noch nicht in den Abgrund schicken, weil ihre Zeit erst hier gekommen ist. So, die werden dort alle sich in diesem Feuersee befinden. Und ihr Lieben, dieser Feuersee, Matthäus 25, Vers 41 steht, Gott hat diesen Feuersee, das ewige Feuer, für den Teufel und seine Dämonen geschaffen. Dass wir das mal ganz deutlich wissen. Der Feuersee wurde von Gott als ewiges Gerichtsaufenthaltsort, ewige Qual, niemals für Menschen geschaffen. Und deswegen habe ich es aufgezählt, weil da alles drin ist. Und das sollte theoretisch so bleiben. Aber es gibt Menschen, die nicht Buße getan haben, die nicht Gott nicht anerkannt haben, die das Opfer von Jesus nicht angenommen haben, die es abgelehnt haben, die über ihn gespottet haben, die das nicht ernst genommen haben, verführt natürlich durch den Teufel oder bewusst. Und sie werden dann am Ende die Gemeinschaft dieser bösen Geister genießen müssen. So. Und dort in diesem Feuersee hat jeder mit sich selbst zu tun, weil die Qual immens hoch sein wird. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben und gefunden wurde, wurde er an den Feuersee geworfen. Deswegen ist Evangelisation den Menschen, diese Wahrheiten zu bringen, eine ganz wichtige Sache. Wie sie reagieren, ist ihre Sache. Aber es ist wichtig, ihnen das zu sagen, dass es einen Ausweg in Jesus gibt. Nämlich, ja, selbst vor dem großen weißen Thron wird es noch Menschen geben, die im Buch des Lebens stehen. Wer ist das? Erstmal, dass die im Buch des Lebens stehen, dürfen wir uns so deutlich freuen, alle, die zu Jesus gehören, die hier vorne mit dabei sind. Aber hier gibt es immer noch Menschen, die im Buch des Lebens stehen. Warum? Weil Gott langmütig, barmherzig ist. Er will nicht den Tod des Gottlosen, er will den Himmel bevölkert haben. Er will nicht, weil er die Hölle geschaffen hat, nicht für Menschen, sondern für Satan und seine Engel. So, alle, die während der 1000 Jahre, die Nationen, die vor dem Richterstuhl Christi gestanden haben, die das 1000 Jahre Reich mit erleben werden, die sich dann zu Jesus bekehren, wiedergeboren werden, alle, die hier geboren werden, werden da 1000 Jahre und sich zu Jesus bekehren und sterben. Weil irgendwann sterben die Leute auch mal innerhalb der 1000 Jahre. Auch wenn es ideale Bedingungen auf der Erde geben wird. Die werden dann hier lebendig gemacht, erscheinen vor dem großen weißen Thron und dürfen mit in das neue Jerusalem, weil ihre Namen im Buch des Lebens stehen. Die sind dabei. Dann Menschen wie Gläubige aus des Alten Testaments, die in dem Abrahams Schoß, was wir letztes Mal gesagt haben, bis dahin aufbewahrt werden. Das heißt, alle, die nicht bei der Auferstehung dabei waren, wo Jesus gekreuzigt wurde, geschah ein Erdbeben, Matthäus 27, 52, 53, geschah ein Erdbeben, die Grüfte öffneten sich und viele Heilige des Alten Testaments kamen aus den Grüften hervor und nach der Auferstehung erschienen sie vielen. Das heißt, Jeremia, Jesaja, Daniel, Hiob, wie sie alle heißen, wurden bei der Auferstehung Christi, also hier 2000 Jahre zurück, wurden lebendig und sind dann mit Jesus in den Himmel aufgefahren. Das berichtet uns nur Matthäus in Matthäus 27, 52, 53. Aber alle weiteren gerechten Juden, ja, die stehen natürlich auch im Buch des Lebens und die kommen dann auch mit in den Himmel rein. Werden. So. Dann sind dort Leute dabei, schreibt auf, Matthäus 12, 41. Da schreibt Jesus von den Leuten von Ninive. Die werden dann lebendig und die Leute von Ninive, vom König bis zum Sklave, werden alle auferstehen, stehen im Buch des Lebens und die wirst du alle im Himmel wieder treffen. Weil jeder Einwohner Ninives hat Buße getan auf die Predigt des Jona hin. Und hoffen wir, dass die drin geblieben sind, schreibt Jesus, diese werden an diesem Gerichtstag aufstehen und das Volk der Juden, die zu seiner Zeit gelebt haben, verdammen. Also schuldig sprechen, weil sie taten Buße auf die Predigt von Jona und die Juden nicht. Und dann spricht Jesus noch eine Frau an, die dort gerettet werden wird, nämlich die Königin von Saba, die Königin des Südens, steht in Matthäus 12, 41, wird, sagt Jesus, sagt schon, was dort passiert. Hier. Sie wird auftreten vor dem großen weißen Thron, sie wird das Volk der Juden, die ihn abgelehnt haben, nicht Buß getan haben, verdammen, denn sie bekehrte sich zu Gott. Sie kam nach Jerusalem, weil sie die Herrlichkeit Gottes in Salomo gesehen hat. Und er sagt, hier ist mehr wie Salomo. Also solche Personen, und da werden wir aus den Nationen noch viele wieder treffen, Na, was Konrad jetzt mal gesagt hat, diese Begebenheit von diesem Ingara-König, die eigentlich die Sonne angebetet hatten und Menschenopfer gebracht haben, und der gesagt hat vor vielen hundert Jahren, die Sonne geht doch unter, also kann sie nicht der höchste Gott sein. Wir müssen den Gott anbeten, der über der Sonne steht. Und hat sein ganzes Volk in die Anbetung dieses Gottes geführt. Und wer ist das? Unser Schöpfer. Und so hat dieser Inka-König und sein Volk das Maß der Erkenntnis der Schöpfung gehabt. Und nach diesem Maß hat er den Schöpfer angebetet. Und solche Leute wirst du dann mal wiedersehen. Wohlgemerkt, Gott will, dass alle in den Himmel kommen, denen er es erlauben kann. Und du wirst staunen, wer da alles dann noch dazukommt. Jeder wird gerichtet nach dem Maß der Erkenntnis. Alle sind dabei, denen Gott der Vater in seiner Gerechtigkeit Barmherzigkeit zeigen kann. So, und zum Schluss nochmal die Stelle 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Amen. Haben wir es im Zeitlimit noch fast geschafft. Danke, Vater, dass du gut bist. Danke, dass du nicht willst, dass irgendein Mensch verloren geht, sondern jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Danke, dass wir in Christus, dass du uns bewahrt hast und befreit hast, dass wir nicht in das ewige Gericht kommen, dass wir nicht den zweiten Tod erleiden müssen, sondern dass wir an der Herben und der ersten Auferstehung. Aber jetzt lenke unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit, dass wir in unserem Erdenleben Werke hervorbringen, die dir vorgefällig sind, und zwar in Form von Gold, Silber und Edelsteine, die deine Feuerprobe, Jesus, bestehen. Darum bitte ich dich, Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns, der das hörst, diese Gnade schenkst, dass die Worte Gottes in uns bewahrt werden, dass Satan das nicht wieder stehlen kann, diese guten Worte, sondern dass es in uns weiterwirkt. In Jesu Namen. Amen.